Okay, schön, dass ihr wieder da seid. Ich möchte die zweite und letzte Session für heute mit euch zusammen beginnen. Ich habe sie unter den Titel gestellt, das ABC des Evangeliums. Diese grundlegende Frage, wie schaffe ich es denn, das Evangelium einfach weiterzugeben, einfach zu erklären? Und ich möchte diese Session ganz interaktiv mit euch machen. Nämlich, dass ich euch einfach ein paar Geschichten mit an die Hand gebe, die ihr euch dann selber erstmal untereinander erzählen könnt. Das sind alles Geschichten, die sehr zentral sind für das Evangelium, die einfach wichtige Elemente aus dem Evangelium erklären. Jesus selber hat es auch immer wieder getan. Wenn er versucht hat, geistliche Wahrheiten zu erklären, war er sehr erfolgreich und er hat es ganz oft mit Geschichten getan. Erstmal eine Bibelstelle ganz am Anfang. In 1. Petrus 3, Vers 15 lesen wir einen Appell an uns alle, also nicht nur an die Evangelisten oder sowas oder an die Pastoren oder Ältesten, sondern in 1. Petrus 3, Vers 15 schreibt der Autor: Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Viele fragen gar nicht, das ist ein guter Punkt, deshalb muss man es auch nicht ständig und jedem erzählen. Aber wir sollen bereit sein. Seid ständig bereit und darum geht es mir jetzt gerade. Mir geht es nicht nur darum zu sagen, wie komme ich jetzt ins Gespräch, das möchte ich die nächsten paar Tage mit euch auch noch zusammen anschauen. Aber wenn mich jetzt jemand fragt oder wenn ich die Gelegenheit habe, wie kriege ich das denn hin, wo fange ich denn an zu erzählen, bei Adam und Eva oder beim Turmbau zu Babel oder bei Abraham, der seinen Sohn opfert oder wo fange ich denn an oder mit der Offenbarung und den Thronen. Wo kann ich denn anfangen zu erklären, wie das funktioniert mit Jesus und dem Glauben? Und deshalb habe ich einfach ein paar Geschichten mitgebracht. Ich möchte euch immer eine Geschichte erzählen. Und damit wir sie nicht vergessen, sondern gleich in der Lage sind, dieselbe jemand anderes zu erzählen, tun wir jetzt immer zu zweit, zu dritt zusammen. Einer erzählt dem anderen eine Geschichte, der andere hört zu. Ich habe in einem Kurs über Gemeindepädagogik mal gelernt, die Frage ist nicht, die wichtigste Frage nach einem Seminar ist nicht, was hast du gelernt, sondern was hast du geübt. Und deshalb möchte ich mit euch zusammen üben, Geschichten zu erzählen. Ist übrigens auch für unsere Gesellschaft, für unsere Zeit ein sehr, sehr guter Weg. Früher hat man das vielleicht eher abstrakt mit vielen verschiedenen Theorien irgendwie versucht oder damals auch die vier geistlichen Gesetze, die so unheimlich in waren. Ich versuche sehr, sehr stark mit Geschichten zu arbeiten, weil es ein bisschen indirekt ist, weil die Leute sich selber drin wiederfinden können, weil es nicht so aggressiv rüberkommt. Aber wenn ich einfach Leute frage im Gespräch, darf ich dir mal eine Geschichte erzählen? Die meisten Leute wollen die hören. Die erste Geschichte, die wir gestern auch eingeübt haben, ist so unsere eigene Geschichte. Das ist auch eine Geschichte, darf ich dir mal erzählen, was ich erlebt habe? Das ist was ganz anderes, als wenn ich irgendwie gleich eine Bibel stelle oder am besten eine ganz große Bibel rausholen und sage, guck mal, was hier steht. Sondern einfach zu sagen, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Deshalb möchte ich euch ermutigen, gestern war schon der Workshop, die eigene Geschichte mal zu erzählen. Das ist auch ein ganz wichtiges Tool. Ist leider schon vorbei, der Workshop gestern, aber ihr hättet da sein können, wenn ihr, naja. Aber trotzdem, es gibt ja auch genug andere Tools, mit denen man sowas mal üben kann oder sich mal zusammensetzen kann, die Leute interviewen kann, die im Workshop teilgenommen haben. Das wäre so die allererste Geschichte, deine eigene Geschichte. Und jetzt einfach so ein paar Geschichten, die ich gern benutze. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie eine Beziehung zu Gott aussehen kann, so ein Vergleich, das ist eher ein Vergleich als eine Geschichte, wenn ich Leute frage, ja, kennst du Jesus? Also ganz plump, mache ich natürlich nicht als Einstiegsfrage, so wildfremde Leute, hey, kennst du Jesus? Ich weiß nicht, ob ich da eher ein paar aufs Maul kriege, ich weiß es nicht, je nachdem, wie die Leute reagieren. Aber ein paar Leute würden eher sagen, ja, Jesus habe ich auch schon mal, kenne ich, habe ich mal von gehört. Dann frage ich, kennst du Donald Trump? Sagst du, ja klar kenne ich Donald Trump. Frage ich, ja, kannst du mir mal kurz seine Handynummer geben? Ich sage, ja, so gut kenne ich ihn ja auch nicht, also ich habe ihn mal im Fernsehen gesehen. Dann sage ich, es gibt einen Unterschied zwischen Menschen kennen und Menschen kennen. Es gibt einen Unterschied zwischen Gott kennen und Gott kennen. Das sind zwei Paar Stiefel. Ob ich Gott wirklich kennengelernt habe, ob er wirklich was mit meinem Leben zu tun hat, ob ich eine Beziehung mit ihm habe, oder ob ich einfach nur von ihm gehört habe. Das wäre so ein kleines Bild, das möchte ich jetzt nicht üben, aber das führt zu einer Geschichte, die ich ganz gern erzähle. Jetzt stell dir mal vor, du lebst ganz friedlich in deiner Nachbarschaft und da gibt es nebendran einen Nachbar, der ignoriert dich eigentlich ständig. Jeden Morgen sagst du guten Morgen, es kommt nichts zurück. Ignoriert dich ständig. Wenn du irgendwas Nettes tust für ihn, wenn du irgendjemandem was Gutes tun willst, er ignoriert dich einfach komplett. Aber eines Tages, nachdem du viele Jahre gespart hast auf deinen schönen neuen Sportwagen, plötzlich ist der Nachbar dein bester Freund. Und kommt zu dir rüber und sagt, Mensch, hey, schönes neues Auto, darf ich mir das mal ausleihen am Wochenende? Ich sehe schon, für die Schwaben, das Heiligsblechle, das gibt man auf gar keinen Fall her. Sagt er, ihr würdet wahrscheinlich sagen, nee, vergiss es. Oder wird es irgendjemand hergeben, sein Auto? So, die guten Menschen unter uns, okay. Ich glaube, wer von den Männern wird sein Auto hergeben? Okay. Wir würden es nicht tun. Wir würden es nicht tun, weil die Beziehung nicht stimmt, weil die Beziehung nicht da ist. Und mit Gott ist es oft genauso. Was für eine Beziehung wäre das, wenn wir immer nur zu Gott kommen, wenn wir gerade irgendwas brauchen? Das ganze Leben haben wir ihn ignoriert, aber sobald es uns mal schlecht geht, dann fange ich doch an zu beten und zu Gott zu gehen. Jetzt die Frage ist, wie würdest du dich fühlen, wenn der Nachbar zu dir kommt? Mit genau so einer Frage. Wie würdest du dich fühlen? Die Chance, okay. Ausgenutzt. Ja, vielleicht denkt Gott auch mal so, das ist die Chance. Tut er vielleicht auch bei manchen Gebeten zu sagen, das ist die Chance, dass er in eine Beziehung zu mir kommt. Gott ist da vielleicht ein bisschen großzügiger als wir. Aber die meisten würden sich eher ausgenutzt fühlen. Es ist die Frage, wie würde sich Gott fühlen? Oder wie fühlt sich Gott, wenn wir so eine Art von Beziehung zu ihm haben? Wenn wir immer nur dann kommen, wenn irgendwas fehlt, wenn wir irgendwie krank sind, wenn irgendwas schief läuft. Also es wäre die erste Geschichte, der Nachbar und sein Traumauto und dann die mehr oder weniger rhetorische Frage, was denkst du, wie fühlt sich denn Gott, wenn wir so eine Beziehung zu ihm haben? Und wir machen das jetzt immer gleich so, wir tun uns kurz zwei und zwei zusammen oder zu dritt, zu viert, wie ihr das wollt, und einer von euch erzählt die Geschichte und der andere hört zu. Das machen wir jetzt immer gleich blockweise und dann kommt die nächste Geschichte. Ist natürlich eine ganz einfache Geschichte, aber wenn wir es mal drin haben, mal erzählt haben, dann hast du es im Gespräch parat. Okay, dafür zwei, drei Minuten Zeit und dann kommt die nächste. Die Geschichte mit dem Auto, nur die Geschichte mit dem Auto. Ganz einfach, die komplizierteren kommen noch. Es war eine sehr einfache und sehr kurze Geschichte. Das ist kein komplettes Gespräch von vorne bis hinten, was ich euch beibringe. Das sind alles Bruchstücke. Dürfte ich euch wieder um Aufmerksamkeit bitten? Das sind alles Geschichten, das sind Bruchstücke, die immer Teile erklären. Die kann man auch in eine sinnvolle Reihenfolge bringen, wenn man will. Aber ich picke jetzt einfach mal so ein paar zentrale Geschichten raus. Eine von meinen absoluten Lieblingsgeschichten ist die von dem Stammesfürst Schamül. Die haben viele von euch vielleicht in ähnlichen Varianten schon gehört. Die gibt es als Geschichte von einem Kapitän, die gibt es als Variante von einem Schuljungen. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten von der Geschichte. Meine Lieblingsvariante ist die vom Schamül. Und der Schamül, das war ein Stammesfürst, also ist tatsächlich eine historische Geschichte. Da kannst du Namen auch weglassen, wenn du die erzählst. Aber ich erzähle sie gern mit Name. Und der Schamül, das war ein Stammesfürst im Kaukasus, im heutigen Weißrussland. Und er als Stammesfürst hat eben auch viele Gesetze erlassen in seinem Stamm, in seinem Verantwortungsbereich, so wie wir eben heute auch Gesetze haben. Also einfach um für Recht und Ordnung zu sorgen. Und eins von den Gesetzen, das der Schamül erlassen hat, das war, dass niemand etwas von den Vorräten von diesem Stamm stehlen darf. Es gab einfach so ein zentrales Lager, was dafür verantwortlich war, um das Dorf mit zu versorgen. Es gab zentrale Essensverteilung, damit einfach jeder versorgt wird, damit niemand übersehen wird. Das ist übrigens eine Geschichte, die ein bisschen darstellt, wie das funktioniert mit der Gerechtigkeit Gottes und der Liebe Gottes. Also dafür ein ganz zentraler Punkt, wie bringe ich Gerechtigkeit und Liebe zusammen. Also Schamül hat alle möglichen Gesetze erlassen und weil es eben unheimlich wichtig war, dass wirklich jeder versorgt wird, dass jeder so genug zum Essen bekommt, hat er gesagt, wer doch etwas stiehlt von diesem Essen, wird mit 100 Peitschenhieben bestraft dafür. Und es wurde öffentlich verkündet, das ganze Dorf hat es mitbekommen oder 100 Knutenhiebe und jeder hat gewusst, okay, das ist so eins der schlimmsten Vergehen, 100 Peitschenhiebe, Wenn du älter bist, überlebst du es wahrscheinlich nicht mal. Wenn du jünger bist, wirst du dein Leben lang das nicht vergessen, weil dein ganzen Rücken und dein ganzer Körper voll sein wird mit Narben. Also es wird ganz, ganz klar, hey, diese Regel darfst du nicht übertreten. Und dann eines Tages ist eben das passiert, was passieren musste. Es wurde eben doch etwas von diesen Vorräten geklaut. Und natürlich haben die Soldaten vom Schamühl haben erstmal dem Schamühl die Nachricht gebracht und gesagt, Schamühl, es wurde was geklaut von dem Essen. Der Schamühl natürlich richtig wütend, hat gesagt, wie, jetzt lasse ich gerade hier ein Gesetz öffentlich verkünden und gleich ein paar Tage später wird was geklaut, bringt mir den Dieb. Und die Soldaten sind losgezogen, haben das Dorf interviewt, haben gefragt, wer war es denn, haben versucht rauszufinden, wer war denn der Dieb. Nach vielen Tagen oder ein paar Tagen sind sie zurückgekommen zum Schamühl und haben gesagt, Schamühl, wir haben den Dieb gefunden. Und der Schamühl sagt, ja, dann muss er öffentlich bestraft werden, so wie ich es angesagt habe, gleich morgen öffentlich hier am Versammlungsplatz, trommel das ganze Dorf zusammen und das Urteil wird vollstreckt. Und die Soldaten haben gesagt, du willst nicht wissen, wer der Dieb war. Der Schamühl sagt, natürlich will ich wissen, wer der Dieb war. Sagt mir, wer der Dieb ist. Und die Soldaten sagen ihm, Schamühl, es war deine eigene Mutter. Und jetzt hat der Schamühl ein Riesenproblem gehabt. Weil auf der einen Seite hat er gerade öffentlich verkündet, was für ein Urteil es gibt, was für eine Strafe es gibt, wenn jemand was stiehlt und er will für Recht und Ordnung sorgen. Auf der anderen Seite war seine eigene Mutter die Täterin. Man hat gewusst, wenn er sie jetzt bestraft, wird er seine eigene Mutter umbringen damit. Das heißt, auf der einen Seite war Liebe, eine unglaubliche Liebe für seine Mutter. Niemand würde seine Mutter so behandeln wollen. Und auf der anderen Seite hat er gewusst, wenn ich es jetzt einfach ignoriere, das Gesetz, dann habe ich ja meine ganze Glaubwürdigkeit verloren. Dann versinkt ja alles ins Chaos hier. Dann nimmt mich ja niemand mehr ernst. Dann sagen die, ja, die Schamühle, er lässt das eine Gesetz, das hält er selber nicht. Ich brauche mich auch nicht mehr an die Regeln halten. Also das war die Riesenspannung, in der er drin war. Und im Gespräch frage ich dann immer wieder, ja, wie hättest du denn gehandelt? Einfach mal, um vor Augen zu malen, dass es gar keine so leichte Situation ist. Und stelle dann immer auch gern Rückfragen, zu sagen, ja, ich hätte die Mutter einfach verschont, das ist doch meine Mutter. Ja, in Kauf genommen, dass vielleicht dann irgendwie Chaos ausbricht im Stamm und dann vielleicht sogar andere anfangen, um die Vorräte zu kämpfen und in den Kämpfen sterben, würde das in Kauf nehmen? Ja, das auch wieder nicht. Aber ein bisschen diese Spannung wirklich vor Augen zu malen, dass Gerechtigkeit und Liebe in Riesenspannung stehen. Der Schamühl hat sich dann ein paar Tage zurückgezogen, hat gesagt, ich muss überlegen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und nach einigen Tagen hat er gesagt, okay, das Urteil, es wird vollstreckt, öffentlich. Die haben das ganze Dorf zusammengetrommelt, die Mutter war da festgebunden an so einen kleinen Holzpflock im Boden, saß da kniend da und der Soldat stand da mit der Knute in der Hand und hat ausgeholt zum ersten Schlag, das ganze Dorf schaut zu, alle schauen auf diese Mutter und der Schamühl sagt, nein, stopp! Und er sagt, ja wie, gerade hast du es gesagt, das Urteil wird vollstreckt, was jetzt, trommelst uns alle zusammen, jetzt wird es doch nicht gemacht. Der Schamühl, der hat seinen Mantel abgenommen und hat sich über seine Mutter gebeugt, zwischen den Soldaten und die Mutter. Und hat gesagt, okay, und jetzt wird das Urteil vollstreckt, und zwar auf meinem Rücken. Und der ganze Stamm hat zugeschaut, wie der Schamühl selber die Strafe auf sich genommen hat. Und jeder in dem Dorf hat gewusst, der Schamühl, der liebt seine Mutter von ganzem Herzen. Aber jeder hat auch gewusst, der Schamühl, der nimmt seine Gesetze ernst. Mit dem kann man nicht einfach nur spielen. Der ist absolut ernst mit seinen Gesetzen. Der ist seriös. Auf den können wir uns auch verlassen in seinen Gesetzen. Und dann frage ich immer wieder im Gespräch, könntest du dir vorstellen, dass es auch jemand gibt, der vor Gott für dich den Rücken hingehalten hat? Und manche kommen dann so, ja, könnte das vielleicht Jesus gewesen sein? Ja, genau. Oder manche sagen, manchmal mache ich auch die Einladungsfrage, weißt du denn, was Jesus überhaupt am Kreuz getan hat? Du trägst ja so ein Kreuz um den Hals. Was hat denn das überhaupt für eine Bedeutung? Und viele sagen, ja, weiß ich gar nicht, so ein Schmuckstück halt. Und dann erzähle ich die Geschichte. Und das sind so die zwei Fragen, die ich immer mit einbaue, am Anfang zu fragen, also mitten in der Geschichte, was würdest du tun? Wie hättest du dich verhalten, wenn du Schamühl wärst? Einfach um zu zeigen, dass es wirklich ein Riesendilemma ist. Ich habe bis jetzt noch keine richtig tolle Antwort gefunden, von niemandem, dem ich die Frage gestellt habe. Und die andere Frage ist, könntest du dir vorstellen, dass jemand für dich den Rücken hingehalten hat vor Gott? Okay, die Geschichte, die zwei Fragen und danach bist du ganz schnell bei Jesus. Okay, ist die Geschichte soweit klar und verständlich? Rückfragen? Es ist tatsächlich eine wahre Geschichte, die habe ich sogar in meinem Römerbriefkommentar entdeckt, Römer Kapitel 16 in der Wuppertaler Studienbibel, falls du mal nachschauen willst. Es ist von einem Ethnologen, also es ist tatsächlich eine echte wahre Geschichte, das Ganze. Genau, es ist eine wahre Geschichte, ja. Okay, jetzt haben wir noch 5 Minuten Zeit für die Geschichte und dann machen wir einen Punkt. Dürft ihr euch einfach gegenseitig die Geschichte mal erzählen, an die 2 Fragen denken und dann machen wir einen Punkt hier.